Gnade sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber das Ende des Kirchenjahrs und der Anfang des neuen Kirchenjahrs bilden einen thematischen Spiegel. Man könnte beide unter die Überschrift stellen: Wir erwarten Christus. Nur, dass wir am Ende des Kirchenjahrs an sein zukünftiges Kommen denken, an das Ende aller Tage, aber auch an das Ende unserer Tage, an ein letztes Gericht und Gottes Gerechtigkeit. Es geht darum, bereit zu sein für diese letzte Zeit und mit ihr zu rechnen. So hört das Kirchenjahr auf. Aber im Advent reden wir nun auch vom Kommen des Gottessohns, aber nun geht es nicht mehr um die Zukunft, sondern wir erzählen, was einmal war. Wir erinnern und wir erfeiern sein Kommen. Am ersten Sonntag im Advent stimmen wir sogar ein zweites Mal in den Einzug in Jerusalem ein und streuen ihm mindestens mit unseren Liedern Palmen hin auf seinem Heilsweg. Und während die letzten Sonntage des Kirchenjahrs, die noch dazu im trüben November liegen, mit großem Ernst in die Zukunft weisen, erzählen die Sonntage im Advent voller Vorfreude von dem, was war. Und sollten die letzten Sonntage des Kirchenjahrs vielleicht verunsichern, Ungewissheit schaffen, Befürchtungen wecken, so tröstet uns nun die Aussicht auf den, den wir ja schon kennen. Denn der, der da kommt, ist der, der da ist und der da war, wie es oft auch mein Kanzelgruß Ihnen, uns allen sagt. Mit dem ersten Sonntag im Advent, liebe Gemeinde, können wir also innerlich aufatmen. So wie am Ende eines besonders aufwühlenden Films, wenn klar oder noch nicht ganz klar ist, wie er ausgeht, aber man hofft und bangt und zittert, wie es dem Helden ergehen könnte, und dann hat sich doch am Ende alles zum Guten aufgelöst. Der Film ist zu Ende und es kommt jetzt der Abspann und man schließt die Augen und lässt die Erleichterung um sich greifen. Es ist alles gut ausgegangen, es ist alles gut geworden, der Herzschlag beruhigt sich. Aber der Film, der hat einen schon ganz schön mitgenommen. Das Ende des Kirchenjahrs, das nun hinter uns liegt, die zurückliegenden Sonntage, die waren schon gefüllt mit schwerer Kost. Sie haben uns erinnert, dass wir sterben müssen. Sie haben das Weltende, ein Gericht am Ende der Tage, in Aussicht gestellt. Und wir haben uns erinnert auch an all die, die vor uns gegangen sind, die gestorben sind. Und der ganze Schmerz ist dann und war dann wieder da. Das kann bedrückend sein. Und gleichzeitig will man innerlich schreien, wenn wir auf den Zustand dieser unserer Welt schauen, wenn wir den Zustand der Welt betrachten und uns fragen, ja, wann? Wann denn? Wann wird es endlich soweit sein, dass der Herr des Friedens kommt? Ist es nicht genug? Ist es nicht schon längst genug mit Unfrieden, Unversöhnlichkeit und Unverständnis, mit Armut und Krieg? Und das alles immer auf Kosten der Ärmsten. Soll das alles immer so weitergehen? Soll das immer noch schlimmer, noch länger, noch ärger werden? Und wir fragen, wann kommst du endlich wieder, Jesus aus Nazareth, Christus? Wann kommt denn nun dein Heil, deine Versöhnung, deine schöne neue Welt? Wann? Wir waren am Dienstag mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden in der neuen Synagoge in Darmstadt. Und die Dame, die uns geführt hat, hat auch en passant nebenbei gesagt, wir warten darauf, dass der Messias kommt und dass irgendwann der dritte Tempel in Jerusalem gebaut wird. Und dann wird es nicht mehr lange dauern. Juden und Christen warten darauf, dass der Heiland kommt. Wann wird es soweit sein? Vielleicht gibt uns der heutige Predigtabschnitt ein paar Antworten mit auf den Weg. Ich lese aus der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, der Gemeinde in Laodicea, da geht es anders als uns am Anfang und am Ende des Kirchenjahres. Die lässt sich scheinbar nicht beunruhigen. Aus deren Sicht könnte Jesus jederzeit wiederkommen. Kein Problem, bei uns hier ist alles prima, alles gut vorbereitet, alles ist da. So denken sie. Ich stelle mir vor, dass die Gemeinde sich fromm genug fühlt, um Jesus willkommen zu heißen, ihn zu begrüßen. Ich stelle mir vor, dass schöne Gottesdienste gefeiert werden mit guter Musik und tiefgründigen Predigten. Wahrscheinlich gibt es Betende und Segnende und die Abendmahlstische sind voll für das gemeinsame Essen nach dem Mahl. Und die Probleme anderer Gemeinden, in denen manche zu wenig zu essen bekommen, während die Reichen schon satt sind, wie wir das aus dem Korintherbrief erfahren, die kennt man in Laodicea scheinbar nicht. Das ist eine Gemeinde der Wohlhabenden, die auch unter der Woche weiße Kleider tragen. Und auch bei uns heutzutage kennen wir so etwas. Gemeinde der Wohlhabenden. Wir sprechen da gerne vom Kulturprotestantismus. Den meisten hier bei uns im Land geht es gut. Alle haben ihr Ein- und Auskommen. Und zum Gottesdienst gehen, das macht nur eine bestimmte kulturell interessierte, religiös interessierte Gruppe, die meistens zum Bildungsbürgertum gehört. Woanders, in einem Neubaugebiet womöglich, da kann das ganz anders aussehen. Da könnten es die jungen Familien mit ihren Kindern sein, die zum Gottesdienst kommen. Und in einem ganz anderen Stadtviertel, in einem sozialen Brennpunkt etwa, da wohnen die Leute, die sich überlegen müssen, ob sie sonntags überhaupt kommen können, weil sie im Schichtbetrieb arbeiten und zwei Jobs machen müssen, um die Familie durchzubringen. Es gibt also auch heutzutage unterschiedliche Gemeinden mit unterschiedlichen Gemeindeprofilen. Und die gab es auch in biblischen Zeiten. Gemeinden, die ein bestimmtes Selbstverständnis haben und stolz darauf sind. Im Moment beschäftigen wir uns ja sehr damit, was unser Profil, das Profil der Johannesgemeinde ist und wie wir uns einbringen können in den ab 2023 zu bildenden sogenannten Nachbarschaftsraum mit anderen Gemeinden unseres Dekanats. Wir führen Gespräche und erkunden, wie und ob wir zusammenpassen mit unseren Nachbargemeinden. Und auch hier gilt es festzuhalten, dass all diese Gemeinden, mit denen wir im Moment gerade sprechen, recht unterschiedlich aussehen. Und die Frage, um die es mir heute Morgen geht oder die sich für uns heute Morgen stellt, ist die Frage nach der Selbst- und Fremdwahrnehmung einer Gemeinde. Und wir lernen da etwas am Beispiel der Gemeinde von Laodicea. Schauen wir, wie anders Jesus die Gemeinde in Laodicea wahrnimmt, als sie sich selbst beurteilt. Ihm, Jesus, gefällt diese Gemeinde offensichtlich gar nicht. Lauwarm ist sie, wirft er ihr vor. Er würde sie am liebsten ausspucken. Und lauwarm sind auch die Wasserquellen im Umland der Stadt, die Laodicea damals zu einem beliebten Kurort gemacht haben. Daher kommt ihr Reichtum. Das war ein Badeort, ein Kurort. Und Christus lobt die Gemeinde nicht, sondern er wirft ihr Selbstgefälligkeit vor. Sie seien nichts Halbes und nichts Ganzes. Sie seien nicht warm und nicht kalt. Und das verstehe ich so. Das sieht zwar alles ganz gut aus in Laodicea. Das fühlt sich für die Gemeinde auch alles gut und richtig an. Nichts fehlt ihr. Aber dahinter ist keine Substanz. Es ist erstens kein echter Reichtum, den sie haben. Denn echten Reichtum können sie erwerben, wenn sie sich an Christus halten. Und mich erinnert das an den Weinstock und die Reben. Wenn wir in Christus bleiben, dann bringen wir viel Frucht. So spricht Christus zu uns. Und an einer anderen Stelle spricht er von einem Schatz im Himmel, von Reichtum im Himmel, den man sammeln kann. Und in Laodicea sieht das zwar alles gut und richtig aus, und sie fühlen sich so sicher, dass es den Menschen in der Gemeinde gar nicht auffällt, dass ihnen etwas Wesentliches fehlt, dass ihre Himmelsschatzkammer leer ist. Und da stimmt noch mehr nicht in dieser Gemeinde. Es ist zweitens keine wirkliche Reinheit da, die sie tragen. Sie tragen zwar weiße Gewänder, aber Christus sieht Schande und Blöße bei ihnen. Und ihre weißen Gewänder können vor ihm nicht bedecken, was sich darunter verbirgt. Mich erschüttert das, weil ich mir vorstelle, dass auch ich mich von der Optik, von der äußeren Darstellung der Gemeinde auch hätte blenden lassen. Was übersehe ich? Was übersehen wir, wenn wir mit anderen reden und versuchen, andere einzuschätzen? Christus bietet sich selbst als gute Quelle für reine Kleidung an. Und das ist eine Reinheit, die offensichtlich kein Waschmittel schaffen kann. Ein reines Herz, das schenkt uns nur Gott. Und noch ein letztes mahnt Christus an. Es ist drittens nicht die ganze Wahrheit, die sie sehen. Das haben wir inzwischen schon geahnt, so wie er die Gemeinde beurteilt. Es ist dieser Gemeinde vieles verborgen geblieben und vieles nicht bewusst geworden. Sie haben vieles nicht gesehen. Und darum sollen sie Augensalbe nehmen von Christus. Augensalbe, die sie nur bei Jesus bekommen. Das verstehe ich als die Hingabe an den Geist Gottes, der uns in alles einführt, der uns die Geheimnisse Gottes offenbart, der uns eingibt, was wir sagen sollen, wenn wir nicht wissen, wie wir reden müssen. Mit anderen Worten, Christus wäscht dieser Gemeinde in Laodicea ordentlich den Kopf, er weist sie zurecht und er ruft sie zur Buße, zur Umkehr auf. Und das ist für uns Christen manchmal nicht so leicht auszuhalten, dass der gnädige Gott, der liebe Gott mit seiner guten Nachricht meistens erstmal lauter Wahrheiten im Gepäck hat, die wir gerne ausblenden. Dein Wort ist die Wahrheit. Christus stößt die Gemeinden mit dem Kopf darauf zu. Und ich vermute, auch wir sind manchmal blind, selbstgefällig und machen uns und anderen etwas vor. Und ich frage mich, kann es vielleicht sogar Programm oder Konzept von Gott sein, dass es ein Teil der guten Nachricht ist, das anzusprechen und das auszuhalten, was nicht so gut ist. Ich glaube zumindest, dass der zweite Teil der guten Nachricht die Auswege, die Christus aus der Situation weist, nicht angenommen werden können, wenn zuvor nicht der erste Teil der Nachricht akzeptiert worden ist. Also wenn ich nicht anerkenne, wie es um mich steht, dass ich womöglich auch lau bin, wenn ich nicht anerkenne, wie es um mich steht, dann kann ich auch nicht den Schatz im Himmel sammeln, dann kann ich auch nicht die weißen Kleider anziehen, die meine Blöße bedecken, und dann kann ich auch nicht die Augensalbe Christi nutzen, die mich sehend macht. Christus weist mich auf die ganze Misere hin, aber nur, um mir einen Ausweg daraus aufzuzeigen. Weil Buße immer möglich ist, Umkehr und Umdenken ist immer möglich. Ich denke nochmal zurück an die Eindrücke der letzten Sonntage. Wenn er mit so einer gut aussehenden Gemeinde schon so ungeduldig umgeht, wie geht er dann erst mit denen um, die ihn gar nicht kennen und die nicht nach ihm fragen und den Eindruck haben, dass sie ihn nicht brauchen? Jesus redet hart über die, die ihn nicht kennen. Ich denke an Familien, Freunde, Nachbarn, so viele hier, noch viel mehr in unserem ganzen Land. Und stell die Frage, warum kennen sie ihn denn nicht? Erzählt ihnen keiner mehr von Jesus? Wollen sie nicht hören oder können sie nicht hören? Ist das alles so unverständlich, was die christliche Kirche von sich gibt? Und gibt es darum für sie keine Hoffnung mehr? Werden wir darum immer weniger? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist doch, Jesus, warum bleibst du vielen so fremd? Warum? Und jetzt stehen wir im Advent, und ich stehe hier mit meinen Fragen und komme vielleicht ein bisschen auf die Spur. Wann kommst du? Wie kommst du? Und der Advent erinnert mich, wie zart Jesus zum ersten Mal in diese Welt gekommen ist. Wie sehnlichst er erwartet wurde, zunächst mal von seinen Eltern und dann auch von allen, die ihn gefeiert haben, wie wir es bei der Lesung gehört haben. Was hat er in seinem Leben nicht alles Heilsames getan? Was hat er Aufwühlendes gepredigt? Was hat er ausgestrahlt? Und in dem Lied vor der Predigt haben wir gesungen, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und diese, meine ungeduldige Frage, wann, verwandelt sich in einen hoffnungsvollen Ruf, da, jetzt kommt er endlich. Du kommst jetzt endlich. Du bist es ja, der da kommt, du, der sich in unser Leben eingegraben hat, du, der alles kennt, vom erfüllenden Morgengebet bis zum Verzweiflungsschrei am Kreuz, du, der du erlebt hast, tief eins zu sein mit Gott, bis hin zur absoluten Gottesverlassenheit am Kreuz, als du riefst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Von der Gewissheit, einen Auftrag von Gott zu haben, bis zur Gewissheit, dass das alles auf ein totales Scheitern hinauslaufen muss. Du bist es, der da kommt. Du bist es, der Amen heißt. Das heißt übersetzt, so ist es. Ja, du bist, wie du bist, und es ist, wie es ist. Darum rufe ich, jetzt ist es Zeit, und alle Tage ist es Zeit, und längst ist es Zeit. Und wir hier sitzen sozusagen wie in einem großen Wartesaal und erwarten dich. Und wir bitten dich, komm, komm, Herr Jesus, in unsere Welt, in unser Leben. Und dann verwandelt sich diese zweite Frage des Warum im Advent in Hoffnung. Du bist die Hoffnung für uns. Du bist der Heiden Heiland, du bist derjenige, der allen Völkern das Heil bringt. Du bleibst nicht fremd, sondern du kommst uns nah. Du störst zwar manchmal, du bist unbequem, stellst unbequeme Fragen, weist uns auf unbequeme Dinge hin, du verstörst auch manche. und verstörst uns manches Mal. Aber noch nie habe ich gehört, dass du uns zerstörst. Das Einzige, was du zerstörst, ist Sünde und Schuld und Tod. Und so mahnst du die Deinen, so mahnst du uns heute Morgen, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. Aber dieses Wort, dieses alte Wort züchtigen, das dürfen wir und müssen wir wohl besser verstehen im Sinne von erziehen. Welche ich lieb habe, die erziehe ich mir. Und das heißt, wenn du einer bist, der nicht zerstört, dann baust du auf, dann heilst du und dann versöhnst du uns. Du kommst für uns alle, für die, die an dich glauben und auch für die, die dich noch nicht kennen. So war es und so wird es wieder sein. So ist es. Du bist der Amen. So ist es. Und ja, du kommst und wirst wieder fromme Rügen und Ungläubige loben. Du wirst wieder Glauben finden, wo ihn niemand außer dir sieht, und Falschheit anprangern, wo wir uns sicher fühlen. Aber unterm Strich bleibt eins stehen. Du machst mir und du machst uns Hoffnung für alle. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, erinnert Christus seine Gemeinde. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wir haben gesungen, macht hoch die Tür, das Tor macht weit. Wir wollen ihn hereinlassen. Und jede und jeder, der ihn hereinlässt, wer immer ihm öffnet, in welchen Kleiden auch immer, wie fromm er sich fühlt, was auch immer er überhaupt von Jesus weiß, wenn wir die Tür öffnen, dann wird Jesus eintreten und mit ihm oder ihr das Abendmahl halten. Und wir werden zusammen sein mit ihm. Daran erinnert und ermutigt uns der Advent, dass von dem Film dieser Welt bereits der Abspann läuft. Der Film voller Ungerechtigkeit und Unfrieden, Entzweiung, Armut und Leiden, der kommt an sein Ende. Und Advent erinnert uns, dass ein neuer Film begonnen hat, eine neue Realität hier auf Erden. Dass das Himmelreich unter uns schon angebrochen ist, und zwar klein und zart, wie ein kleines Baby, das zur Welt kommt. Aber stetig und bestimmt liebt es sich in diese Welt hinein und verändert diese Welt. Das macht Christus, das kleine Baby, am Weihnachtsmorgen geboren, seit über 2000 Jahren schon. Ein neuer Morgen leuchtet schon am Horizont. Christus ist nah und es klopft an unserer Tür. Wollen wir die Tür für ihn aufmachen? Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.